Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Wie zufrieden seid ihr gerade? War das ein guter Mittwoch heute? Habt ihr vielleicht ans Geld gedacht und hat euch das dann wiederum glücklich gemacht?
Geld bedeutet für mich eher Sicherheit. Dann sitzt man in seinem Reichtum, in seinen Designermöbeln oder was auch immer und ist aber letztendlich nicht zufrieden.
Ja, Geld macht uns nicht unbedingt glücklich, sagt ihr uns, und das sagen uns heute auch Forscher aus den USA. Misa hat uns eine Mail geschrieben und meint, entweder hat man kein Geld, aber Zeit, oder man hat Geld, aber dafür keine Zeit. Beides hat sie zumindest nicht glücklich gemacht. Wie löst man dieses Dilemma? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Jetzt mal angenommen, man hat einen Job und bekommt dann vom Chef eine SMS mit, du bist raus. Da hat man entweder keinen guten Job gemacht oder eben Boris Johnson als Chef. Der hat nämlich 21 seiner Parteimitglieder entlassen, rausgeworfen mit einer SMS.
It came by text and it was a pretty astonishing moment. No longer in the cabinet and now apparently thrown out of the party and out of one seat too.
Rory Stewart, ehemaliger Tory, ist jetzt raus. Und das ist nur eine der Skurrilitäten aus London, die wir uns heute auch anschauen. Und bei wem der Ringfinger länger als der Zeigefinger ist, der hat früher mehr Testosteron abbekommen. Ringfinger, Zeigefinger. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, auch das klären wir heute an diesem Mittwoch hier im Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Im britischen Parlament, da stehen heute Abend gleich zwei wichtige Entscheidungen an. Einmal soll Boris Johnson verboten werden, einen Brexit ohne Deal durchzuziehen. Und dann will der Premier höchstpersönlich selbst noch über Neuwahlen abstimmen lassen, weil er nicht will, dass man in seine Brexit-Pläne reinpfuscht. Generell ist er not amused, wenn man sich gegen ihn stellt. Das haben auch 21 Tory-Abgeordnete gemerkt. Die hat er nämlich rausgeworfen. Rory Stewart zum Beispiel, der ist raus bei den Tories. Erfahren hat das über eine SMS.
It came by text and it was a pretty astonishing moment. No longer in the cabinet and now apparently thrown out of the party and out of one seat too.
Friedbert Meurers, unser Korrespondent in London. Friedbert, sag mal, haben wir das richtig verstanden? Die Abgeordneten bei den Tories, die sich gegen Johnson dargestellt haben, verlieren nicht nur ihre Parteizugehörigkeit, sondern auch ihren Sitz im Parlament?
In gewisser Weise ja. Erst einmal nicht. Sie verlieren immer dann den Sitz im Parlament, wenn es Neuwahlen gibt. So, die wird es wahrscheinlich geben. Morgen mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Der letzte Tag in dieser Legislaturperiode im Unterhaus. Damit werden diese 21 Fraktionskollegen raus sein. Sie dürfen sich zwar für eine Wiederwahl bewerben, aber natürlich nicht für die konservative Partei. Davon sind sie ausgeschlossen. Sie können für eine andere Partei antreten oder als Unabhängiger. Das ist schwierig. Einige haben sich unter Tränen schon verabschiedet, ihre Abschiedsreden gehalten im Wissen. Das war's, nie wieder Unterhaus.
Heute ging es dort wieder zur Sache. Man beschimpft sich als Hasenfuß oder eben als Diktator wie dieser Abgeordnete hier.
A Prime Minister who is behaving like a dictator more than a Democrat.
Ist das gewohnte britische Härte oder überrascht es dich auch im Umgang miteinander?
Also mittlerweile überrascht es mich nicht mehr. Das war gerade der Fraktionsvorsitzende der schottischen Nationalpartei, die Schotten hauen da besonders kräftig verbal zu. Ich erlebe hier, dass selbst die Engländer hier in London wundern sich dann doch ein bisschen oder finden das nicht angemessen. Es ist untypisch für einen Engländer, sich derart zu streiten und gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Aber so ist das nun mal im Unterhaus. Im Moment ist es ganz besonders schlimm, weil halt das Thema so drängend und so dramatisch ist. Aber da werden immer schön in gewisser Weise doch die Formen eingehalten. Man steht immer auf, muss aufgerufen werden, bevor man etwas sagt. Spricht den anderen Abgeordneten als der Herr sehr ehrenwerte Abgeordnete an, um ihn dann als Diktator zu beschimpfen. Und dann muss der Speaker dazwischen grätschen und der sagt dann häufiger, calm down, ruhig bleiben. Der hat Schwerstarbeit zu leisten im Moment.
Neuwahlen hältst du für wahrscheinlich, Friedbert? Das haben wir gerade schon gehört. Die erste Abstimmung heute geht aber um dieses Gesetz, dass Boris Johnson quasi den harten Brexit vermeiden soll oder verhindern soll, dass er es durchzieht. Ist das dann obsolet, sag mal?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Labour besteht darauf, wir laufen noch nicht hier blind in eine Falle hinein, machen das Spielchen mit den Unterhauswahlen. Labour muss ja zumindest, sagen wir mal, die Hälfte der Fraktion zustimmen, damit die Zweidrittelmehrheit für Unterhauswahlen zustande kommt. Also, wir stimmen den Unterhauswahlen nur zu, wenn wir mit Brief und Siegel eben mit diesem Gesetz garantiert bekommen, dass es nicht diesen furchtbaren No-Deal gibt, Austritt aus der EU ohne einen Vertrag. Mhm. Haken an der Sache ist, und daran kann Labour nichts ändern, das Gesetz geht durch, eben gerade Abstimmung, noch eine Stimme deutlicher als gestern Abend. Wenn Boris Johnson am 15. Oktober die Wahl gewinnt, dann muss er nur dieses Gesetz anwenden, in dem steht, No Deal ist erlaubt, wenn das Unterhaus zustimmt. Wenn das Unterhaus, ich sag mal krass, nur aus strammen Boris Johnson-Leuten besteht, dann stimmen die zu.
Okay, das heißt, es ist dann doch wieder so, dass Boris Johnson vielleicht am Ende alles in der Hand hat.
Ist die These von einigen, der ich mich anschließe. Das ist ein Masterplan gewesen. Der hat gewusst, mit einer Stimme Mehrheit, bis gestern eine Stimme Mehrheit, jetzt ist die ja sowieso vor futsch, hat er doch keine Chance, No Deal durchzukriegen. Ich glaube, die wollten das genau so haben und Neuwahlen als eine hochriskante, aber doch als eine Chance, am Ende die Oberhand zu haben.
Heute ist Mittwoch, 4. September und am zweiten Tag nach der Sommerpause wird's gleich mal existenziell für Boris Johnson und das britische Parlament. Einschätzungen und Informationen waren das von unserem Korrespondenten aus London, von Friedbert Meurer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Ausrede, mein Testosteron ist schuld, die zieht leider nicht mehr. Zum Beispiel, wenn man mal wieder den Vorwurf bekommt, Mensch, jetzt sei doch mal ein bisschen empathischer, zeig doch mal ein bisschen Mitgefühl, oder? Hallo, ich bin ein Mann und mein Testosteron verbietet mir, empathisch zu sein. Ja, das geht jetzt leider nicht mehr. Jetzt wurde nämlich eine Studie veröffentlicht, die den Zusammenhang widerlegt. Verena von Keitz aus unserem Team hat sie es genauer angeschaut. Warum ist man denn bisher davon ausgegangen, dass das Hormon Testosteron uns Männer weniger empathisch macht?
Weil es verschiedene Untersuchungen gab, die darauf hindeuteten, dass jemand, der viel Testosteron im Blut hat, tatsächlich weniger mitfühlend ist oder vielleicht auch aggressiver. Also es gibt da sehr viele Studien. Und deshalb gab es sogar die These, dass männliches Sexualhormon sei eventuell verantwortlich dafür, dass Psychopathen kein Mitgefühl haben. Mhm. Allerdings waren die Studien, muss man sagen, immer sehr klein und vor allem ließ sich der direkte Zusammenhang oft auch schwer nachweisen. So sagt es der kanadische Forscher Amos Nadler. Der hat jetzt mit seinem Team 650 gesunde Männer mit Testosteron-Gels bzw. Testosteron-Nasensprays oder mit einem Placebo behandelt und dann geguckt, ob diese Testosterongabe Einfluss hat, wie jemand bei Empathietests abschneidet. Und also eine gut durchgeführte Studie.
Und hat sich gezeigt, nee, gibt da irgendwie keinen Unterschied. Oder wie?
Genau, der Testosteronspiegel, der stieg zwar bei den Probanden, also wenn sie das Hormon verabreicht bekamen, wirklich an, aber diese höhere Konzentration von Testosteron im Blut machte eben keinen Unterschied, wie gut sie erkennen konnten, in welchem emotionalen Zustand sich ein anderer Mensch befindet.
Also können wir festhalten, dass Testosteron mit seiner Wirkung auf unser Verhalten vielleicht überschätzt wird?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Das ganze Thema ist wirklich sehr komplex. Ich habe mich da heute viel mit beschäftigt. Mhm. Also das Hormon hat ganz klar eine Wirkung, ne? Sieht man ja, klar, es lässt Barthaare wachsen, es macht die Stimme tiefer, es hat Einfluss auf sexuelle Lust übrigens bei Männern und bei Frauen. Aber es ist einfach sehr schwierig zu sagen, die und die Menge von Testosteron sorgt dafür, dass du dich so und so verhältst. Mhm. Auch weil der Einfluss so in verschiedene Richtungen geht, wie verschiedene Untersuchungen zeigen. Also ein höherer Testosteronspiegel, der kann Menschen aggressiver machen. Andere Studien sagen aber, er macht sie dann doch wieder sozialer. Außerdem spielt die Wirkung von Testosteron in deinem Körper offenbar auch eine wichtige Rolle, wie viele Rezeptoren du für das Hormon überhaupt hast. Also diese Menge von Molekülen, die im Blut rumschwirren, so dieser Testosteronspiegel, der sagt allein eigentlich gar nicht so viel aus.
Aber ich meine, du hast es in dir und ich habe es auch in mir. Genau. Ich habe natürlich mehr
du
in mir
davon,
als du.
Du hast mehr davon, weil du ein Mann bist.
Ja. Kann man denn sagen, was ein hoher und was ein niedriger Wert ist?
Das ist auch nicht so einfach. Die Harvard Medical School, die hat da eine sehr gute Informationsseite zu aufbereitet. Die schreibt, dass dieser Testosteronwert tatsächlich ständig schwankt. So je nach Jahreszeit, nach Gesundheitszustand, in was für einer Beziehung du steckst, davon hängt es vielleicht auch ab. Aber auch im Verlauf eines Tages schwankt er individuell. Und es ist auch ein bisschen abhängig von der Situation, in der du dich befindest. Also wenn du gerade so schön deine Katze streichelst oder jemanden um dich hast, um den du dich gerne kümmerst, dann sinkt tatsächlich das Testosteron. Wenn du dich dahingegen angegriffen fühlst oder herausgefordert fühlst, dann steigt es. Oder auch wenn du einen Wettkampf gewonnen hast, dann steigt auch ebenfalls
das
Testosteron.
Aber das ist ja wiederum ein Beleg für mehr Testosteron, macht leistungsfähiger und aggressiver, oder?
Ja klar, daher kommt das wahrscheinlich. Aber man muss eben gucken, das ist in der individuellen Situation, bei einem individuellen Menschen, und zwar bei Männern und bei Frauen. Und ich würde sagen, man könnte es ja auch so sehen, also du hast da eine Situation, Dein Körper passt sich dieser Situation an, indem er die passenden Hormone dazu ausschüttet, die dann ein Verhalten fördern, was zu der Situation passt. Und eben nicht umgekehrt, ne? So dass erst das Testosteron kommt und du dich dann entsprechend verhältst. Also bei dem Thema bleibt auf jeden Fall, würde ich sagen, noch sehr, sehr, sehr viel zu erforschen.
Testosteron ist ein Sexualhormon. Das steht zumindest schon mal fest und Männer haben mehr davon als Frauen. Aber eine Entschuldigung für schlechtes Verhalten ist es offenbar nicht. Ein Forscherteam hat jedenfalls gerade gezeigt, dass Testosteron nicht die Fähigkeit beeinflusst, Emotionen mit anderen Menschen zu lesen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Monaten gibt es in Hongkong heftige Proteste gegen die Regierung, das wisst ihr. Heute gab es nun ein bisschen Bewegung. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat nämlich das umstrittene Auslieferungsgesetz endgültig zurückgenommen, um, wie sie sagt, die Sorgen der Bevölkerung zu zerstreuen.
The government will formally withdraw the bill in order to fully allay public concerns.
Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Damit hat Carrie Lam ja eine wichtige Forderung der Demonstranten erfüllt. Die müssen ja feiern, oder?
Die feiern nicht. Die demonstrieren weiter. Das haben sie heute schon angekündigt. Es gab sofort nach der Rede von Carrie Lam eine Abstimmung in den Chatgruppen der Protestbewegung. Und eine große Mehrheit hat gesagt, das reicht noch nicht. Wir gehen weiter auf die Straße. Denn es ging zwar ursprünglich um dieses Gesetz, aber inzwischen geht es bei den Protesten grundsätzlich darum, dass der Einfluss der chinesischen Regierung in Peking nicht größer wird. Dafür stand ja auch dieses Gesetz. Das hätte es nämlich den Behörden in Hongkong erlaubt, Verdächtige auch nach Festlandchina auszuliefern. Und da hatten viele Sorge, dass es schnell vorbei ist mit der Meinungsfreiheit und mit Autonomie in Hongkong. Und tatsächlich versucht die chinesische Regierung ja auch beides auszuhöhlen. Und inzwischen stehen ja sogar schon Truppen an der Grenze. Und genau deshalb sind die Proteste auch nicht zu Ende.
Also der Einfluss aus Festlandchina soll nicht größer werden. Aber was genau fordern die Demonstranten?
Sie fordern, dass die Regierung in Hongkong zurücktritt bzw. den Weg freimacht für freie Wahlen. Sie wollen die Polizeigewalt unabhängig untersuchen lassen, die jetzt während der Proteste es gab. Und sie wollen, dass die Behörden aufhören, die Proteste als Krawalle zu bezeichnen und dass diejenigen, die deshalb festgenommen wurden, wieder freigelassen werden. Das sind inzwischen schon mehr als 1000.
Aber heftige Krawalle gab es doch in der Tat. Da gibt es ja Bilder von Demonstranten, die Steine und Brandsätze ins Parlament geworfen haben.
Ja, das stimmt. Und da wird es dann auch kompliziert. Denn es gab natürlich auf der anderen Seite eben auch Polizisten, die brutal gegen friedliche Demonstranten vorgegangen sind. Deshalb fordern die Demonstranten ja auch diese unabhängige Untersuchung. Aber der Umgang mit Gewalt, der könnte ganz entscheidend sein für den Erfolg der Proteste. Nämlich, wenn es darum geht, da ist die Bevölkerung in Hongkong ziemlich gespalten. Auch weil das inzwischen der Wirtschaft schadet. Ja. Der August in Hongkong war wirtschaftlich gesehen der schlechteste seit 2009. Also da könnte die Protestbewegung auch Sympathien verlieren, die sie zurzeit sicherlich hat.
Ist denn die Regierungschefin Carrie Lam in ihrer Rede heute auch auf die anderen Forderungen der Demonstranten eingegangen?
Also ich sag mal, sie hat sie erwähnt, aber da wollte sie keine wirklichen Zugeständnisse machen. Die Ausschreitungen sollen weiter nur von der zuständigen Behörde untersucht werden. Und da bezweifeln die Demonstranten eben, dass das unabhängig passiert. Und Krawalle bleiben für Lam Krawalle. Sie hat in ihrer Rede heute mehrmals betont, dass sie die Gesetze und den Rechtsstaat schützen will und dass Gewalt keine Lösung sei, sondern dass man miteinander reden müsse.
We cannot agree or accept that violence is a solution to our problems. Let's replace conflicts with conversations.
Das Problem ist so, Gespräche gab es schon mehrmals und bisher haben die nichts gebracht.
Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die reist morgen nach China. Wird Hongkong dabei ein Thema sein bei den Gesprächen?
Also scheint so, als würde es kein wichtiges Thema werden. Joshua Wong, einer der wichtigsten Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong, der hat Merkel den offenen Brief geschrieben und sie um Hilfe gebeten und hat sie auch nach Hongkong eingeladen. Die Einladung hat sie aber schon abgelehnt und ansonsten erklären lassen, dass auch die Bundesregierung für eine Lösung im Dialog und ohne Gewalt eintritt. Also da hält sich Merkel eher zurück. Es geht bei der Reise ja auch vor allem um Wirtschaftsverträge. Ja, da sind die Vorstandschefs von VW, Siemens und BMW mit dabei. Aber auf der anderen Seite fordern inzwischen Grüne, FDP und auch die SPD, dass Merkel China zumindest ausdrücklich davor warnt, militärisch einzugreifen. Damit hat die Regierung in Peking nämlich gestern offen gedroht.
Kann man vielleicht keinen Bogen drumherum machen, sollte man vielleicht auch nicht. In Hongkong hat die Regierung das umstrittene Auslieferungsgesetz endgültig fallen gelassen. Die Proteste gehen aber weiter. Hintergründe dazu waren das aus unserer Nachrichtenredaktion von Matthias Wurms.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nein, das allein macht nicht glücklich. Geld, das sagt uns heute nochmal ein Forschungsteam aus den USA. Die haben uns Deutschen nämlich befragt und das ausgewertet. Und dann kommt das Aber. Unter gewissen Umständen macht Geld nämlich schon glücklicher. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, der öfter mal ein bisschen mehr ausgibt und uns mit leckeren Backwaren hier verwöhnt und sich auch und uns damit glücklich macht, ist genau der Richtige, um das herauszufinden, wann Geld glücklich macht.
Geld? Und Glück, wie hängt das für dich zusammen? eng miteinander verbunden. Man kann aber sie trotzdem trennen.
Geld die Ursache und Glück das Ergebnis. Da glaubt doch keiner dran. Aber das Gegenteil, dass Geld und Materialismus einen negativen Einfluss haben auf Zufriedenheit und Glück, das stimmt so auch nicht.
Es gibt, ja, vielleicht gibt es einen Zusammenhang bei dem einen oder anderen. Ich denke, das kommt auf die Person an.
Absolut. Es kommt auf die Person an. Und um die Frage zu klären, wie wir uns zu Geld verhalten sollen, damit am Ende Glück und Zufriedenheit herauskommen, muss man erstmal sein eigenes Verhältnis zu Geld kennen. Das Forscherteam der University Binghamton hat genau das getan, nämlich den Probanden zuerst einmal eine Frage gestellt, um sie einer von zwei Gruppen zuzuordnen.
Success Materialism and Happiness Materialism.
Die Frage ist also, sehe ich materiellen Wohlstand und Reichtum als ein Zeichen für Erfolg oder ist für mich materieller Wohlstand und Reichtum gleichbedeutend mit Glück? Das sehen Menschen ganz unterschiedlich.
Ich mag ja auch schöne Autos.
Geld bedeutet für mich eher Sicherheit. Dann sitzt man in seinem Reichtum, in seinen Designermöbeln oder was auch immer und ist aber letztendlich nicht zufrieden.
So ähnlich betrachten das auch die Forscher. Diejenigen, die Wohlstand als ein Zeichen für glückliches Leben sahen, waren öfter unzufrieden mit dem eigenen Lebensstandard. Geld ist hier Zweck an sich. Der Unterschied zu denjenigen, die Geld mit Erfolg verknüpfen. Für sie ist eben Geld Mittel zum Zweck.
Geld ist ein guter Diener und ein schlechter Herr,
sagt Nico Rose. Er lehrt Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund und kennt sich gut aus mit dem Zusammenhang zwischen Geld und Glück. Das Sprichwort ist nicht von ihm, es bringt aber den Stand der Forschung ganz gut auf den Punkt.
Also nach Geld zu streben ist per Definition eigentlich ein sogenannter extrinsischer Motivationsfaktor, weil also wir haben natürliche Bedürfnisse nach Bindung, wir haben natürliche Bedürfnisse nach Erweiterung unserer Kompetenz, nach Lernen und noch einigen wenigen anderen Dingen. Geld gehört nicht dazu.
Und das sagen auch die Forschenden der Studie. Geld kann ein guter Motivator sein, ist aber nicht das Ziel. Natürlich macht Geld glücklich, wenn jemand, der arm ist, auf einmal mehr zur Verfügung hat. Zum Beispiel, wenn sich das Gehalt von 2.000 auf 4.000 Euro pro Monat verdoppelt. Dann steigen mit dem Geld auch Glück und Zufriedenheit. Aber irgendwann ändert sich diese Funktion.
Irgendwo um den Punkt herum, 80 bis 100.000 Euro, gibt es also dann diesen berühmten abnehmenden Grenznutzen. Und ab da, wenn ich dann weitere 30.000 Euro obendrauf packe oder nochmal 300.000 Euro, dann gibt es nur noch ganz, 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 ganz geringe Zuwächse.
Um also langfristig glücklich zu sein, braucht es Dinge wie Familie, Freunde, Gesundheit, Lernen, neue Erfahrungen und sowas. Und das Tolle ist ja, jetzt wo wir es wissen, können wir das einfach umsetzen und sind, zack, glücklich. Not.
Ja, wir haben typischerweise das Problem, dass wir erstmal uns mit anderen Menschen vergleichen. Also wir wissen natürlich sprichwörtlich, der Garten des Nachbarn ist immer ein bisschen grüner als der eigene. Das gilt bei mir zu Hause sogar tatsächlich. Die wässern etwas häufiger als wir.
Das ist ungefähr so wie in dieser Fernsehwerbung, dieses großen Vergleichsportals. Das Problem, was im Spot lustig ist, dieses krankhafte Vergleichen, das führt bei uns dazu, dass wir uns von den Dingen ablenken lassen, die uns ganz persönlich wichtig sind.
Aus diesem Vergleichsmodus herauszukommen, wäre ein wichtiger Schlüssel. Der ist aber nicht ganz so leicht. Das kann man üben, aber es ist tatsächlich sehr schwierig, weil sonst wird das Problem nicht so häufig auftreten.
Das müsse man lange und beständig üben. Gut zu wissen. Aber darüber hinaus hat Nico Rose auch noch ganz konkrete Tipps, wie ich mein Verhältnis zu Geld so gestalte, dass es mich möglichst glücklich macht. In Summe? Zwei.
Der eine ist, wenn ich tatsächlich was überhabe, was ich nicht direkt für mich brauche, hilft es nachweislich, Geld für andere Menschen auszugeben.
Spenden oder auch Familie und Freunde unterstützen.
Weil dieses Ich tue was Gutes für andere etwas mit dem eigenen Selbstkonzept macht. Man betrachtet sich dann quasi selbst als besseren Menschen und erfreut sich eben auch so ein Stück weit am Glück der anderen. Und der andere Weg ist, wenn man die Wahl hat, eher in Erlebnisse investieren als in Dinge.
Weil sich Freude am Materiellen in der Regel verschleißt. Gute Erinnerungen, aber mit der Zeit reifen.
Dieses Nachempfinden durch Erinnerung. Ich gehe zum Beispiel gerne auf Wacken als Heavy-Metal-Fan. Dieses Nacherleben in der Erinnerung hilft einem dabei, dann in der Gegenwart weiter glücklich zu sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ab heute castet sich die SPD selbst gesucht das Duo, das die Partei in Zukunft führen soll. Insgesamt 23 Veranstaltungen in ganz Deutschland. Los ging's um 18 Uhr heute in Saarbrücken. Ein Duo hat bereits zurückgezogen. Jetzt sind's nur noch 7 Duos und ein Einzelkandidat. Für uns vor Ort ist Frank Capellan. Frank, wer steigt denn aus?
Simone Lange steigt aus, gemeinsam mit ihrem Co-Kandidaten Alexander Arendt. Simone Lange, die Flensburger Oberbürgermeisterin, die ja im vergangenen Jahr gegen Andrea Nahles angetreten war, als es um den Parteivorsitz ging. Und eben Alexander Arendt, ihr Partner, der Oberbürgermeister von Bautzen. Und Simone Lange hat das dann überraschend so begründet, dass sie ihre Stimme geben möchte Norbert Walter-Borjans und dessen Partnerin Saskia Esken. Ja, sie hat sich also klar für diese beiden ausgesprochen und hat ihren Rückzug so begründet, dass die beiden ja erst in der vergangenen Woche den Hut in den Ring geworfen haben. Und sie meinte dann, das ist ein gutes Paar und wir plädieren dafür, ihnen ihre Stimme zu geben.
Die Veranstaltung soll 2,5 Stunden dauern. 9 Minuten Redezeit pro Team hat Karl Lauterbach ausgerechnet, einer der Kandidaten. Viel zu wenig, sagt er. Was hast du für einen Eindruck?
Es läuft eigentlich relativ diszipliniert ab. Es gab sogar einen Olaf Scholz, der seine Redezeit nicht komplett ausgenutzt hat. Das hat dann schon ein wenig überrascht. Also es läuft. Hier steht wirklich neben der Bühne eine digitale Anzeige, eine digitale Uhr und die läuft auch jetzt gerade wieder runter. Wir befinden uns jetzt in einem Casting von 4 Bewerberpaaren. Die sitzen da auf der Bühne und werden vom Moderator gewissermaßen gegrillt. Da werden Fragen gestellt, etwa was man in der Großen Koalition noch umsetzen müsste oder wie die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Kommunalpolitikern verbessert werden könnte. Und da hat jeder dann eine Minute Zeit, darauf zu antworten. Aber insgesamt muss man sagen, läuft das ganz gut.
Das sind ja aber wiederum Themen, die sich so ein bisschen um die SPD drehen. Jetzt haben wir gestern SPD-Generalsekretär bei uns, Lars Klingbeil, gehört, der gesagt hat, soll sich gar nicht so viel um die eigene Partei, sondern eher um Inhalte fürs Land drehen. Wie gut klappt das?
Das klappt eigentlich überhaupt nicht, würde ich sagen, weil da sind doch viele Bewerberpaare, die sagen, doch, wir müssen über den Schlamassel reden, in dem die SPD steckt. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir ein schlechtes Bild abgeben. Da gab es zum Beispiel Hilde Mattheis, die ganz linke Kandidatin, die sagte, wir haben zu lange Politik für zu wenige gemacht und wir müssen die Massen wieder erreichen. Wir müssen schlechter gestellte Leute, Geringverdiener erreichen und wir müssen uns bei vielen wohl auch entschuldigen für unsere Politik. Also das ist beileibe nicht gelungen und es ist auch nicht gelungen, was sich Lars Klingbeil und andere gewünscht hatten, dass man weniger über die Große Koalition reden würde, denn das kommt hier bei einigen zumindest immer wieder hoch. Und dann wird auch der eigene Finanzminister mal kritisiert, auch von linken Bewerbern, wo dann gesagt wurde, schwarze Null, lieber Olaf, das ist nichts, wir müssen investieren. Die 100-Euro-Scheine liegen doch auf der Straße und Olaf, du musst sie eigentlich nur aufsammeln.
Sticht denn irgendeiner von den Bewerberinnen, von den Bewerbern schon raus?
Na, man merkt das schon am Applaus, dass es da doch einige gibt, die viel Rückenwind hier im Publikum bekommen. Es sind über 600 Sozialdemokraten gekommen, überwiegend Sozialdemokraten, die sich das hier in der Kongresshalle in Saarbrücken anschauen. Da merkte man zum Beispiel, als Karl Lauterbach und Nina Scheer sich klar stark machten für den Austritt aus der Großen Koalition, als sie sagten, wir werden da niemals mehr auf einen grünen Zweig kommen in dieser Koalition und wir werden die SPD nicht aus der Misere herausholen, wenn wir weiter mit der Union regieren. Da gab es doch langanhaltenden und kräftigen Applaus. Also da merkt man schon gewisse Unterschiede und das spüren wir dann auch immer wieder bei linken Positionen, wenn es um Vermögensverteilung geht. Da muss man allerdings sagen, da ist jetzt auch Olaf Scholz, der Finanzminister, der jetzt gerade in diesem Moment wieder redet, auf eine ganz andere und unbekannte, für ihn bisher jedenfalls unbekannte Linie eingeschwenkt. Er hat sich nämlich zum Beispiel jetzt nochmal ganz klar stark ausgesprochen für die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer. Und das waren Töne, die man in der Vergangenheit eher von Finanzminister Olaf Scholz seltener gehört hat.
In Saarbrücken ist heute die erste von insgesamt 23 Regionalkonferenzen der SPD gestartet, auf der Suche nach einer neuen Parteispitze. Frank Capellan war das für uns live von der Veranstaltung vor Ort. Hashtag unsere SPD, da wird alles gebündelt zu dieser Veranstaltung im Netz. Schaut's euch an.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man kann auf Bäume klettern, man kann auf ihnen wohnen, man kann sie fällen und ja, man kann sie auch sprengen. Die Bundeswehr soll das machen im Wald in Thüringen, im Landkreis Hildburghausen, das ist im Süden Thüringens. Da sollen Bäume gesprengt werden. Es geht um circa 30 abgestorbene Buchen und Fichten in einer Steillage und die Gefahr ist eben, dass die, weil sie eben abgestorben sind, auf die Landstraße krachen. Hitze, Stürme und der Borkenkäfer haben diesen Bäumen eben zugesetzt und wir haben uns gefragt, warum denn so aufwendig Bäume sprengen. Ich habe darüber mit Horst Sprossmann gesprochen. Er ist Sprecher vom Thüringer Forst. Und ich wollte erstmal wissen, ob man den Baum, wenn man ihn gesprengt hat, denn irgendwie noch verarbeiten kann oder ob der dann kaputt ist.
Nein, mit der Sprengung des Baumes ist natürlich eine Zerstörung der Holzmasse verbunden. Insofern ist eine weitere Nutzung des Holzes dann nur noch beschränkt möglich. Allenfalls noch als Brennholz.
Warum sprengt man ihn denn?
Ja, der Hintergrund ist einfach. Es handelt sich um Bäume, die eben abgestorben sind. Sie stehen in einem Steilhang, stellen eine Gefährdung dar. Und wir haben mit unseren technischen Möglichkeiten versucht, diese Bäume aus diesem Hang zu ernten, was leider Gottes eben nicht zum Erfolg geführt hat. Die Situation ist, dass man keine Waldarbeiter unmittelbar mit der Fällung der Bäume betrauen kann, weil ganz einfach die Gefahr sehr groß ist, dass aus diesen abgestorbenen Baumkronen einzelne Äste herausbrechen und unsere Waldarbeiter gegebenenfalls treffen. Hier ist also Gefährdung von Leib und Leben gegeben. Insofern haben wir dann geschaut, andere Möglichkeiten hier zu prüfen. Und die Sprengung dieser Bäume ist eine seltene Vorgehensweise, aber durchaus nicht ganz unbekannt in der Forstwirtschaft.
Wie läuft das denn genau ab, diese Baumsprengung? Was muss man sich da vorstellen? Wie funktioniert's?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bäume zu sprengen. Die zwei häufigeren Verfahren, das sind die Verwendung einmal von sogenannten Sprengschnüren. Das kann man sich also tatsächlich, wie das Wort sagt, auch so vorstellen. Das ist an einer Schnur Sprengstoff angebracht. Diese Schnur wird dann um den Baum oder um den Ast gelegt und dann aus sicherer Entfernung dann zur Detonation gebracht. Die andere Möglichkeit ist es, so kennt man das also auch bei Sprengung von Gebäuden, dass eben im Holzkörper, im Stammbereich ein Bohrloch erstellt wird und in dieses Bohrloch der Sprengstoff eingeführt wird und dann aus sicherer Entfernung dann zur Explosion gebracht wird.
Ist das denn egal, ob Buche oder Fichte bei der Sprengung oder muss man bei dem einen ein bisschen mehr Sprengstoff ranbringen?
Die Buche ist natürlich ein Hartholz und entsprechend wird der Sprengmeister sicherlich hier Unterschiede machen, ja.
Herr Sprossmann, Sie sind vom Fach, Sie kennen sich sehr, sehr gut aus und Sie arbeiten eben für den Thüringer Forst. Warum muss denn da die Bundeswehr jetzt noch kommen?
Ja, wir haben schlicht und einfach, nachdem unsere eigenen technischen Möglichkeiten dann ausgereizt waren, natürlich geprüft, ob es auch zivile Kräfte gibt, die diese Arbeiten durchführen können. Das ist allerdings eben in der Schnelle der Zeit dann doch nicht möglich. Und insofern sind wir sehr, sehr froh, dass wir hier auf die Experten der Bundeswehr zurückgreifen können.
Wird denn auch neu gepflanzt oder erstmal nur gesprengt?
Hier wird in erster Linie gesprengt, ganz einfach, um das Gefährdungspotenzial an diesem Hang zu reduzieren. Eine Aufforstung wird dann, weil es sich ja nur um Einzelbäume handelt, dann in den Folgejahren vorgenommen.
Sagt Horst Sprossmann vom Thüringer Forst, den Bäumen im Thüringer Wald. Vor allem im Süden geht es nämlich nicht gut. Im Landkreis Hildburghausen sollen sie weggesprengt werden, damit da nichts passiert. Sind abgestorben. Und die Landesregierung hat auch schon einen Aktionsplan Wald 2030 verabschiedet. Also 500 Millionen Euro für 20 Millionen neue Bäume in den nächsten 10 Jahren. Da soll also aufgeforstet werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.